Onco 3.0 zur Zukunft der Krebsmedizin. Ideen, Trends und Perspektiven durch Digitalisierung. Friedrich Overkamp im Gespräch dazu. Hallo allerseits, herzlich willkommen zu den neuen Podcasts Onco 3.0 2024. Gutes neues Jahr. Allen Beteiligten und vor allen Dingen viele spannende digitale Erkenntnisse, würde ich mal sagen. Ja, wenn ich so zurückschaue auf die Podcasts oder zurückhöre, besser gesagt, auf die Podcasts des letzten Jahres, dann war schon etwa die Hälfte der Themen rund um künstliche Intelligenz. Wir haben geredet über den Einsatz von KI zur Darmkrebsdiagnostik. Und wir haben gesprochen über KI in der Diagnostik oder zur Unterstützung der Suche nach unbekannten Primärtumoren. Cancer of Unknown Primary hat einen ganzen Podcast gefüllt. Wir haben geredet über KI in der Diagnostik von Leukämien oder von künstlicher Intelligenz bei der Diagnostik von Knochenmetastasen und Osteoporose. Also es ist so spannend, in welchen Bereichen künstliche Intelligenz zum Einsatz kommt. Und letztendlich, wenn man es mal herunterbricht, sind es immer wieder drei große Fächer, in denen KI insbesondere im Moment entwickelt wird: Radiologie, Endoskopie und Pathologie. Und wenn wir mit der Pathologie das neue Jahr beginnen, dann hat es einen ganz besonderen Grund. Aus meiner Sicht tut sich in der Forschung künstliche Intelligenz in der Pathologie ganz besonders viel. Und ich finde es sehr schön, dass wir zwei Pathologen heute gewinnen konnten, mit uns diesen ersten Podcast 2024 zu gestalten. Professor Alexander Quaas ist stellvertretender Leiter des Instituts für Allgemeine Pathologie der Universitätsklinik Köln. Er leitet darüber hinaus speziell die Referenzpathologie für Tumoren des oberen Magen-Darm-Traktes. Und Privatdozent Juri Tolkach hat einen anderen Schwerpunkt, nämlich Uropathologie. Und beide Pathologen sind mittlerweile, muss man schon sagen, auch Experten im Bereich der digitalen Pathologie. Hallo ihr beiden, freue mich, dass ihr da seid. Hallo Alexander, hallo Juri.
Hallo Friedrich, vielen Dank für die Einladung und auch von meiner Seite gesundes 2024.
Dankeschön.
Hallo Friedrich, vielen, vielen Dank.
Ja, sehr gerne. Also ich weiß natürlich nicht, was unseren Hörerinnen und Hörern schon präsent ist. Ich weiß vor allen Dingen nicht, ich habe so am Wochenende darüber nachgedacht, wie nimmt eigentlich der nicht medizinisch geschulte Hörer die Pathologie war. Und lasst mich mal ganz kurz so ein halbes Jahrhundert zurückspringen. Als ich Ende der 70er Jahre Student war im ersten klinischen Studienabschnitt an der Universitätsklinik in Essen, Ordinarius war Professor Leder, da war noch die Makropathologie im Sektionssaal, also die Obduktion von Leichen, ein ganz wesentlicher Punkt in der Pathologie, gibt es heute sicher auch noch, aber damals war das noch, stand ganz im Vordergrund. Und um Punkt 12 Uhr, jeden Tag, Punkt 12 Uhr, kam Professor Leder mit wehendem Kittel in den Sektionssaal und kam zu der sogenannten Präparateabgabe. Ich war einmal völlig ehrfürchtig als junger Student, stand da an irgendeinem Sektionstisch und die Assistenzärzte und die Oberärzte, die erklärten dann dem Chef die Organe oder Organteile, das, was sie dann entnommen hatten, und Leder dozierte dann. Ich habe, das sage ich ganz ehrlich, nicht, weil ihr heute als Pathologen in meinem Podcast seid, sondern weil es wirklich so war. Ich habe selten so viel gelernt an Zusammenhängen. Wir konnten im Sektionssaal einfach Zusammenhänge lernen. Ein Tumor kam von da und da, hat da und dahin gestreut. Wenn man mal eine Lungenentzündung gesehen hat, wie die wirklich aussieht am verstorbenen Präparat, das ist, bleibt anders hängen, als wenn man es nur in einem Buch liest. Also das war damals in den 70er Jahren sicher noch ein großer Schwerpunkt. Und in dem weiteren Studium und in meiner Assistentenzeit in den 80ern und in den 90ern habe ich wahrgenommen, dass Pathologie immer mehr Diagnostik am Lebenden wurde. Wir alle schickten Gewebe in die Pathologie. Ich selber machte Knochenmarkpunktionen, als ich dann Hämatologe wurde. Die Gastroenterologen entnahmen Gewebeproben mehr und mehr. Da wurde das, so habe ich es in Erinnerung, eigentlich so das Haupttätigkeitsfeld des Pathologen, Diagnostik am Lebenden zu machen, ins Mikroskop zu gucken, zu sagen, was ist das für eine Krankheit, wo kommt die her, wo wird sie sich möglicherweise hinbewegen. Und dann kam nach der Jahrtausendwende schon der nächste Schritt, dass man nicht nur das Gewebe anguckte, sondern auch geschaut hat, ja, was gibt es für Genveränderungen? Das heißt, die molekulare Diagnostik rückte mehr und mehr in den Vordergrund. Und das ist das, was wir so in den letzten 10, 15 Jahren eigentlich auch als neuen Standard ansehen, molekulare Pathologie. Und jetzt seid ihr schon dabei, den allernächsten Schritt zu gehen, nämlich die künstliche Intelligenz darauf anzusetzen, sozusagen auch molekulare Diagnostik aus den Gewebeproben zu machen. Das finde ich unfassbar spannend. Habe ich diese Entwicklung einigermaßen richtig beschrieben, Alexander?
Absolut. Also die Pathologie ist geprägt von technischen Fortschritten, die die Pathologie jeweils revolutioniert haben. Nochmal kurz zusammengefasst, alles, was du gesagt hast, absolut korrekt. Ende der 80er ungefähr, Immunhistochemie, wo man Eiweiße auf Schnitten darstellen konnte, was die Grundlage der gesamten modernen Tumorklassifikation darstellt, Lymphomdiagnostik, Karzinom, Sarkomdiagnostik, dann, wie du gesagt hast, die molekulare Analytik, die vieles nochmal präzisiert geändert hat und jetzt seit ungefähr 5, 6 Jahren die AI, die wiederum technisch eine Neuerung darstellt und die Pathologie befeuert. Absolut.
Wenn man mal so ganz grob drauf schaut, wie viel Prozent aller Untersuchungen sind heute eigentlich noch Sektionen und wie viel Prozent sind Gewebeuntersuchungen sozusagen am lebenden Gewebe oder an Gewebeproben von lebenden Patienten, so muss man es ja sagen.
Ja, unsere Uniklinik, also in Köln, wir haben etwas über 100.000 Patienten im Jahr und ungefähr 90 Sektionen. Ja, das ist in etwa das Verhältnis, von dem wir heute reden. 100.000 lebende Patienten und 90 Verstorbene.
Letztendlich genügt ja von den Lebenden, wenn ich das richtig gesehen habe, immer weniger Gewebe. Aber ihr braucht qualitativ hochwertiges Material. Ne? Kann man das so sagen?
Ja, also die Tendenz ist eindeutig, die Diagnostik soll an Biopsien oder Zytologien stattfinden. Die klinischen Kollegen müssen wissen, worauf sie sich im Vorfeld einlassen. Stichwort neoadjuvante Therapie, Stichwort bessere Therapieplanung, Operationstechnik. Das ist auch anders als vor 25 Jahren, wo ein Großteil noch operativ entfernt wurde und die Diagnostik erst dann eingeleitet wurde.
Genau. Der Einsatz der Pathologie hat sich verschoben, also ganz nach vorne. Ne? Du hast das Stichwort Neoadjuvant oder Adjuvant gerade schon gesagt. Das bedeutet Neoadjuvant nur für alle, die nicht so in der Medizin zu Hause sind, bedeutet, dass man vor der Operation oder vor der Bestrahlung eines Tumors erstmal eine Gewebeprobe entnimmt und zu guckt, was ist es für ein Tumor, welche Art des Krebses ist es, eventuell welche Genmutationen sind vorhanden, weil man danach die Behandlung ausrichtet, ob jemand zum Beispiel Medikamente bekommt vor einer Operation, um den Krebs erstmal zu verkleinern, oder ob jemand nach einer Operation Medikamente bekommt, das sagt letztendlich alles der Pathologe. Das ist in der Uropathologie mittlerweile so ähnlich, Juri, ne?
Also in der Uropathologie, also sagen wir mal, es gibt unterschiedliche Tumortypen, zum Beispiel Nierenkrebs oder Prostatakrebs oder Harnblasenkarzinome, und die Ansätze zu neoadjuvanten Therapie sind natürlich etwas unterschiedlich. Und also klar spielt die Pathologie gewisse Rolle, das wäre aber, sagen wir mal, nicht die gezielte Therapie Und man muss auch das differenzieren, wie gesagt, bei Prostatakarzinomen benutzt man heutzutage neoadjuvante Therapie eher selten, aber zum Beispiel bei Nieren, Harnblasenkarzinomen häufig. Das wäre aber, sagen wir mal, keine gezielte Therapie, sondern Chemotherapie, eher so ungezielt. Und natürlich wäre gut zu wissen oder diese unsere Untersuchungen noch weiterzuentwickeln, sodass wir vielleicht auch die neoadjuvante Therapie etwa personalisieren können. Da glaube ich auch ein Potenzial von KI-Tools insbesondere hoch, aber auch von molekulargenetischen Untersuchungen, die sich ständig entwickeln.
Ja. Ich will das gar nicht so im Detail jetzt weiter bei den einzelnen Tumoren besprechen. Was mir wichtig ist, ist die Botschaft, dass die Pathologie letztendlich vom Lebensende ganz an den Anfang der Tumordiagnostik sich verlagert hat. Ihr seid die allererste Adresse. Also wenn jemand Krebs bekommt, dann möchte man in allererster Linie wissen, was ist es für einer, wo kommt er her und wie sieht genau dieser Tumor aus, weil da ja, können wir dann unendlich viele Therapieoptionen daraus ableiten.
Um das mal so in Zahlen zu gießen, ich bin großer Fan von Zahlen, weil sie so schön handlich sind.
Ja.
Wir haben in Deutschland 500.000 Krebserkrankungen jedes Jahr neu. Aufgrund der zunehmend besseren Behandlungen leben immer mehr Menschen lange mit Krebserkrankungen, aber wir haben 500.000 Deutsche werden im Jahre 2024 erstmals mit der Diagnose Krebs konfrontiert sein. Und bis auf die einige hämatologischen Erkrankungen sind fast alle malignen Erkrankungen und benignen Tumoren, gutartige und bösartige Tumoren, diagnostiziert vom Pathologen und Pathologinnen. Und das ist ein bisschen die Hausnummer. Wir machen 0,4% der deutschen Ärzteschaft aus. Also derzeit sind in Deutschland aktiv 1.890 Pathologinnen in Praxen und in der Klinik, um ein bisschen Gefühl dafür zu kriegen, wie viel es uns gibt und warum, sagen wir mal, außerhalb der Medizinszene Pathologie gerne mit Rechtsmedizin verwechselt wird.
Ja, okay. Ja, dann lasst uns mal auf die digitale Pathologie im Speziellen zu sprechen kommen. Ihr habt tolle Paper geschrieben und für die, die sich für Details interessieren, verlinken wir in den Shownotes zu diesem Podcast selbstverständlich auch die Paper. Juri, magst du vielleicht mal einen kurzen Aufschlag machen, worum es überhaupt geht? Wie verwendet ihr Algorithmen in der digitalen Pathologie? Was macht ihr damit?
Ich glaube, man kann relativ gut Einsatzbereiche von Algorithmen definieren. Und in der Pathologie würde ich grob zusammenfassen. Es gibt drei Typen von Algorithmen. Und die erste Gruppe, das sind solche sehr technisch orientierte Algorithmen, mit denen die Pathologen und Pathologinnen ja gar nicht in Kontakt sind. Das wäre zum Beispiel für Qualitätskontrolle und so weiter. Also etwas, was hohe Qualität vom Material gewährleistet. Und dann zwei weitere Gruppen, die sind schon sehr wichtig. Eine Gruppe, das wäre rein diagnostische Algorithmen. Das heißt, wenn wir einen Algorithmus haben, der gewisse typische diagnostische pathologische Aufgaben erfüllt, zum Beispiel Tumordetektion oder Aggressivitätsbestimmung von dem Tumor, das sind so typische pathologische Aufgaben. Und ich glaube, da sind die Algorithmen schon sehr fortgeschritten. Das kennen wir auch aus unserer eigenen Erfahrung sozusagen. Was aber, glaube ich, auch wichtig ist, ist diese dritte Gruppe von Algorithmen, sogenannte fortgeschrittene Anwendungen oder so advanced, sagen wir mal. Und da sprechen wir von solchen Algorithmen, die zum Beispiel molekulargenetische Alterationen vom einfachen Bild von dem Tumor erkennen können oder zum Beispiel ansprechen auf die Therapie vorhersagen können oder auch solche prognostische Vorhersagen liefern können. Das sind halt die Algorithmen, wo es noch viel Luft nach oben gibt. Da haben wir gerade gestartet, solche Algorithmen zu machen, weil man immer ganz viel Material braucht dafür.
Ja, aber gerade das, was du zum Schluss gesagt hast, finde ich ganz besonders spannend, dass ein KI-Programm in der Lage ist, wenn es sich zum Beispiel immunhistochemische Bilder anschaut, vorherzusagen, da sind jetzt Areale zum Beispiel mit irgendeiner bestimmten Mutation oder sagen wir mal beim Darmkrebs, Mikrosatelliteninstabilität, Mismatch-Repair-Defekt, was es da alles gibt, kann so ein KI-Programm alleine durch Angucken, ich sage es mal ganz salopp, von Immunhistochemiebildern an vorhersagen, ohne dass da eine zusätzliche molekulare Untersuchung gemacht worden wäre. Ne? Ist so, glaube ich.
Genau, also da sind, es gibt auch einzelne kommerziell zugelassene oder zertifizierte zugelassene Produkten, die zum Beispiel für Detektion von Mikrosatelliteninstabilität mit gewisser Genauigkeit sozusagen geeignet sind. Man muss allerdings sagen, die Hauptidee von Algorithmen ist nicht an immunhistochemischen Schnitten Prädiktionen zu machen, sondern ohne irgendwelche zusätzliche Untersuchungen am ganz einfachen Hämatoxilin- und Eosinschnitt. Und klar, man kann zum Beispiel einzelne Marker mit Immunhistochemie objektivieren. Zum Beispiel Mikrosatelliten-Stabilität in der Hinsicht ist ziemlich einfach, weil wir machen so zwei, drei Färbungen und dann haben wir schon den Status. Aber es gibt natürlich die Biomarker, wie zum Beispiel EGFR beim Lungenkarzinom oder BRCA bei Prostatakarzinom, wo man mit einfacher Immunhistochemie schon nicht abklären kann. Dann braucht man schon etwas teurer Untersuchungen, die auch so 10 bis 14 Tage laufen. Man muss auch dazu sagen, in Deutschland, glaube ich, sind die Möglichkeiten, die Tumoren zu sequenzieren, schon sehr, sehr gut. Aber es gibt natürlich viele Länder, wo man diese Möglichkeit überhaupt nicht hat. Und dafür sind diese Algorithmen natürlich sehr gut, weil am sagen mal einfachen HE-Schnitt kann man schon gewisse Prädiktionen machen. Natürlich hundertprozentiger und auch 90-prozentiger Genauigkeit erreichen diese Algorithmen noch nicht, aber man hat eine Hoffnung, dass zumindest einen Teil von den Patienten, zum Beispiel mit negativem Status, kann man sicher abklären sozusagen und nur bei wenigen Patienten diese Untersuchung gemacht, die das wirklich brauchen, wo der Algorithmus unsicher ist.
Das heißt, bei vielen Patienten genügt euch tatsächlich eine Gewebeprobe, die zum Beispiel ein Endoskopiearzt entnimmt irgendwo in der Speiseröhre, im Magen, im Darm, egal, schickt es in die Pathologie und ihr könnt das sozusagen sofort einem KI-Programm übergeben. Habe ich das richtig verstanden?
Also im Prinzip analysieren können wir das klar, aber die meisten Algorithmen, die wir zum Beispiel entwickelt haben und auch klinisch validiert haben, die beschäftigen sich klar mit diagnostischen Aufgaben, sagen wir mal diese fortgeschrittenen Aufgaben. Insgesamt auch die besten publizierten Papers zeigen, dass es jetzt immer noch die aus meiner Sicht etwa unzureichende Genauigkeit, um die im klinischen Alltag einzusetzen. Das heißt, da muss man wirklich noch arbeiten, bis wir entsprechende Genauigkeiten erreichen können. Aber bei diagnostischen Tools können wir schon einsetzen, ja.
Also absolut, Juri. Also den Punkt sehe ich unbedingt auch und den Punkt, glaube ich, muss man auch zum jetzigen Zeitpunkt machen. Das, was bisher geht, ist eine gute Prädiktion, aber keine exzellente. Also gute Prädiktion hinsichtlich, um bei dem Beispiel zu bleiben, mikrosatelliteninstabiles zum Beispiel Kolonkarzinom, was ein therapeutisch relevantes Subtyp vom Dickdarmkarzinom ist. Die Prädiktion, die Vorhersagewerte sind so im besten Falle so bei 90%. Das ist im Individualfall unzureichend schlecht, weil ich über Immunhistochemie oder molekulare Testung ein 100% Ergebnis erreiche. Aber es ist, sagen wir mal, wir sind ja erst am Beginn dieser neuen Tools, ja. Aber um den Punkt zum jetzigen Zeitpunkt klarzumachen, 2024, wir sind nicht da, dass die AI das kann, was die molekulare Analytik in der Präzision kann.
Okay. Das ist eine ganz klare Aussage. Aber es kann gut sein, in ein paar Jahren, wenn wir uns wieder zu so einem Podcast zusammenfinden, dass die KI das bis dahin dann gelernt haben wird. Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen. Wir wissen ja, dass es klare Vorgaben gibt, zum Beispiel für die Kollegen, die diese Gewebeproben entnehmen, dass sie genug Gewebe entnehmen müssen, dass in dem entnommenen Gewebe auch genug Krebsmaterial drin vorkommen muss, ausreichend Krebszellen, Krebsgewebe, sonst habt ihr es ja wahnsinnig schwer, das zu analysieren. Mittlerweile gibt es ja Leitlinien, die dafür sorgen, dass diese Standards hoffentlich eingehalten werden. Wird sich das verändern? Braucht KI weniger Gewebe? Oder anders gefragt, guckt eine künstliche Intelligenz selber, bevor sie überhaupt irgendwas analysiert, ob überhaupt ausreichend Tumormaterial vorhanden ist? Kann die das erkennen und vertut die sich nicht mit irgendeinem entzündeten Gewebe in der Nachbarschaft?
Bevor Juri quasi auf die Detailfrage eingeht, was die KI kann, vielleicht nochmal eine, sagen wir mal, Einschränkung von meiner Seite aus. Zu unterscheiden, glaube ich, an der Biopsie sind zwei Dinge. Das eine ist die reine Diagnostik, um welchen Tumor handelt es sich. Ist das ein Karzinom des Magens zum Beispiel? Ist das ein Lymphom oder ist das ein neuroendokriner Tumor? Also der Tumortyp. Dafür reichen den Pathologinnen wenige Zellen. Dafür werden allerdings auch in der Zukunft gesprochen, momentan noch nicht, auch der KI sehr wahrscheinlich sehr wenige Zellen reichen. Eine ganz andere Ebene ist die Prädiktion von therapeutischen Markern wie, was weiß ich, wenn wir jetzt beim Magenkarzinom bleiben, HER2-neu und PD-L1, das sind beides Proteine, die wir analysieren müssen, um bestimmte Medikamente Patientinnen zu ermöglichen. Diese Prädiktion ist so ein Tumor HER2-neu positiv, PD-L1 positiv. Das wird nicht alleine von der KI abhängen, sondern von der Biologie des Tumors stark beeinflusst werden, weil diese Proteine, diese Klone, die diese Eiweiße machen, nicht im gesamten Tumor gleich verteilt sind, sondern sehr heterogen. Daran kann da auch eine KI nichts ändern, sondern hier ist wirklich hochrelevant, dass wir auch in Zukunft ausreichend Material haben. Ich würde aus heutiger Sicht nicht glauben, dass eine KI in der Lage ist, an einem HER2-neu-negativen Klon, der in der Biopsie erfasst wurde, vorherzusagen, dass in der Nachbarschaft, die nicht biopsiert wurde, aber der restliche Tumor HER2-neu positiv ist. Okay. Juri, dein Aufschlag.
Ja, ich bin da komplett einverstanden und ich fand eigentlich die Ergebnisse der Studie von Alexander mit Bezug zur Anzahl von Biopsien aus, die endoskopisch genommen werden sollten, eigentlich sehr aussagekräftig, weil wir oft bekommen wirklich da, wo vielleicht irre ich mich so, wo Standard zum Beispiel 10 Biopsien aus dem Tumor, bekommen wir nur 2 oder ein Partikel, wo wir wirklich Tumorzellen haben. Und es ist natürlich ganz wenig Gewebe, ob die prädiktiven Marker aussagekräftig sind oder nicht. Das, glaube ich, hat auch aktuelle Studie gezeigt, kann schon deutlich zugute von Patienten ausgehen, wenn man mehr Gewebe hat. Man muss sagen, jetzt seitens der KI, die Biopsien insgesamt ist ein sehr schwieriges Gewebe, weil Biopsien viele mechanische Artefakte haben. Und es ist natürlich so, dass die Algorithmen viel besser funktionieren würden, wenn man ganz viel Gewebe haben, sprich Resiktat. Ja. Und insbesondere für Prädiktion von verschiedenen molekulargenetischen Alterationen, Grading und so weiter. Aber man muss sagen, auch in unseren Studien, zum Beispiel zum Prostatakarzinom oder zu kolorektalen Biopsien, könnte er zeigen, dass die Algorithmen schon auch in Biopsien ganz präzise Tumor identifizieren können und auch entsprechend Grading machen können, sodass ja, da ist schon ein Potenzial sehr groß. Das betrifft natürlich vor allem diagnostische Aussagen. Und ich glaube, diese prädiktive Aussagen, die sind sehr eingeschränkt dadurch, dass wir oft, sagen wir mal, bei Lungenbiopsien bekommen wir 100 Tumorzellen. Das sind oft schon sehr mechanisch gestört. Ich glaube, bei solchen Fällen sind die Möglichkeiten der Algorithmen schon sehr eingeschränkt.
Also es ist faszinierend, euch zuzuhören. Wenn ich mir mal versuche, das so ein paar Jahre in die Zukunft projiziert vorzustellen. Was glaubt ihr, wo wir in 5 oder in 10 Jahren sein werden? Ich gehe mal davon aus, dass die künstliche Intelligenz dann einen weiteren großen Sprung nach vorne gemacht haben wird. Was sind die wesentlichen Effekte? Ich kann mir vorstellen, dass die Zeit für die Beurteilung einer Gewebeprobe deutlich verkürzt wird und dass die Präzision noch weiter angehoben wird. Ihr habt mittlerweile ja schon eine sehr hohe, einen hohen Grad an Präzision in der Diagnostik, in der Pathologie, aber das wird wahrscheinlich durch künstliche Intelligenz noch weiter angehoben und vor allen Dingen sehr viel schneller. Das sind, glaube ich, die beiden Effekte, oder?
Ich kann ja mal beginnen mit dem Versuch einer Antwort. Es ist ja immer ja wahnsinnig schwer, in die Zukunft zu blicken. Aber wenn ich es mal zärtlich versuche, es gibt da eine technische und eine ökonomische Ebene dieser Antwort. Die technische Ebene ist, wir werden definitiv in 10 Jahren AI-Programme verwenden, die uns Pathologinnen in der täglichen Routine helfen. Und das sehe ich im diagnostischen Alltag auch eine enorme Stärke in der KI, mich zu unterstützen in meiner Interpretation von Befunden. Also bei dem Beispiel, das Juri vorhin hatte, Prostatabiopsie, da ist eines der wichtigen Dinge, wie ist dieses Prostatakarzinom differenziert, gut oder schlecht. Da gibt es einen Herr Gleason, der das in den 60er Jahren beschrieben hat. Das machen wir heute noch so. Da ist aber die Interpretation dessen an den Instanzen tricky. Eine KI in 10 Jahren, es gibt auch heutzutage schon die ersten, die so etwas können. In 10 Jahren wird das noch präziser und besser sein. So etwas könnte ich mir gut vorstellen, hilft mir. Oder ich habe einen Tumor vor mir, bei dem ich nicht weiß, was es ist, dass ein KI-Tool mir Hilfs- und Differentialdiagnosen vorschlägt. Sagt, denk doch mal an Y oder Z. Sind weitere gute, vorstellbare Anwendungsoptionen in 10 Jahren. Und ganz kurz, dann komme ich zum Ende. Der ökonomische Aspekt ist momentan aus meiner Sicht ein Hemmschuh in der Routine. Es gibt viele Firmen, kommerzielle Anbieter, die Produkte entwickeln, einige davon auch zertifiziert. Nur die Bezahlung dafür ist bisher vollkommen unklar. In Deutschland gibt es momentan keine Tendenz, dass das Kassenleistung werden könnte. Es gibt momentan keine Tendenz, dass das etwas ist, was ein Pathologe in seiner Praxis oder in der Klinik nutzen kann und dafür aber, sagen wir mal, nicht auf den gesamten Anwenderkosten sitzen bleibt. So. Und das bremst aus.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Jure, bevor du einsteigst, darf ich ganz kurz da nochmal nachfragen? Wäre sowieso noch eine Frage von mir gewesen, Alexander. Ich arbeite ja viel mit der Pharmaindustrie zusammen. Wäre es denkbar, solche Forschungsprogramme auch von der pharmazeutischen Industrie mit unterstützen zu lassen, wie das in der Medikamentenforschung ja gang und gäbe ist. Das ist auch vernünftig so. Bisher, glaube ich, unterstützt die Pharmaindustrie nicht so viele Tools in der Pathologie. Aber das wäre doch aus meiner Sicht auch etwas, wo die forschende Pharmaindustrie auch ein Interesse daran haben könnte, dass schnellere, noch präzisere molekulare Diagnostik läuft, unter Zuhilfenahme von KI, letztendlich aber dann natürlich auch mit dem Ziel, die optimale Therapie vorherzusagen. Welche präzise Therapie ist für Patient A, B und C die jeweils beste?
Wenn ich darauf antworten darf, Friedrich, absolut. Wenn das Ich bin mir da nicht en Detail in Deutschland klar, inwieweit solche Produkte von Pharmakonzernen quasi mitentwickelt und unterstützt werden und angeboten werden dürfen. Die juristische Fragestellung ist mir nicht ganz klar. Aber gehen wir mal davon aus, dass das juristisch kein Problem ist. Dann ist meine klare Antwort ja, würde ich total befürworten, eine derartige Unterstützung. Machen wir es mal an einem konkreten Beispiel fest. PD-L1, ein Eiweiß, das wir einfach immunhistochemisch bestimmen, das, sagen wir, die Voraussetzung für die Gabe von sogenannten Immun-Checkpoint-Inhibitoren ist. Wir kennen Studienergebnisse bei Magen- oder Speiseröhrenkrebs. Wir kommen in Deutschland oder anderen europäischen Ländern nicht auf eine Fallanzahl, die auch nur annähernd in der Gruppe sich bewegt, wie wir das aus den Studien eigentlich erwartet hätten. Und es ist also durchaus wünschenswert, wenn wirklich präzise funktionierende KI einen dabei unterstützt, auch zugunsten der Patienten und aus der Perspektive des Pharmakonzerns unter Umständen eben auch, sagen wir mal, mehr Patienten es ermöglicht, dieses Medikament zu bekommen. Wenn denn dieses Kollektiv in Deutschland und Europa tatsächlich vergleichbar sein sollte mit den Studienkollektiven, das muss man immer natürlich einschränkend sagen.
Genau. Muss natürlich total sauber, total wissenschaftlich sein. Aber ich glaube, dass dieser Gedankenansatz, auch die forschende Pharmaindustrie mit ins Boot zu nehmen, vernünftig ist. Denn den gesetzlichen Krankenkassen kann man, glaube ich, diese Kosten nicht aufoktroyieren. Und die Universitäten alleine können das auch nicht stemmen. Juri, aber ich wollte eigentlich nicht unterbrechen. Es passte nur gerade so gut zu dem, was Alexander gesagt hatte. Sei so nett und vertief es gerne noch ein bisschen. Alexander war ja eben schon dabei, mal so zu skizzieren, wie KI-Programme in der Zukunft auch differenzialdiagnostisch hilfreich sein könnten, dass sie uns sozusagen auch nach rechts und links Tipps geben im Alltag.
Ja, auf jeden Fall glaube ich, da ist ein Potenzial drinnen. Und ich glaube, was wofür die KI-Algorithmen gut sind, sie können sehr gut die ähnliche Fälle klassen. Das heißt, wenn ich einen Fall habe und dann habe ich in meiner Kohorte im Archiv ein paar tausend weitere Fälle, dann kann ich immer fragen, bitte vergleiche diesen Fall mit allen meinen Archivfällen für letzte 5 bis 10 Jahre. Und die Algorithmen sind extrem gut mit der Aufgabe, die ähnlichen Fälle zu finden, sozusagen. Das ist so Ähnlichkeitsrecherche. Und ich glaube, das ist auch gut, weil dann könnten wir zum Beispiel auch sagen, das auch mit der Klinik verknüpfen. Zum Beispiel, wenn wir einen Patienten haben, wir können nicht nur jetzt einen ähnlichen Pathofall identifizieren, sondern wirklich Patienten identifizieren, die entweder angesprochen oder nicht angesprochen haben auf gewisse Therapien oder gewisse molekulargenetische Untersuchungen Prognose hatten. Das heißt, wir können haben mit Hilfe von KI-Algorithmen sehr gute Möglichkeiten, diese ähnliche Patientenfälle zu finden. Ich glaube auch ein Potenzial für Kooperation zwischen Pharmafirmen und Universitäten auch sehr hoch, insbesondere im Bereich der Immunonkologie. Also wir haben mittlerweile zum Beispiel auch in Köln eine Plattform kreiert, wo wir bei mehreren malignen Tumoren einzelne Tumorstrukturen, zum Beispiel Tumorstroma und auch die Tumorepithelien segmentieren können, auch im Tumorstroma ganz genau unterschiedliche Typen von Immunzellen charakterisieren, detektieren, klassifizieren, quantifizieren können. Und das ist etwas, wo ich glaube, ein größeres Potenzial steckt für solche immunonkologische Ansätze. Das heißt, aufgrund der Lage von Tumor und Immunzellen, zum Beispiel aufgrund der Distanzen zwischen Lymphozyten und Tumorzellen, könnte man gegebenenfalls die Patienten identifizieren, die solche gut, zum Beispiel ein gutes Ansprechen auf immunonkologische Ansätze haben können. Das bitten wir auch gerne an aus Köln sozusagen, dass wir bei solchen sehr therapieorientierten Projekten unterstützen können, dadurch wir dieses Gewebe sehr präzise und sehr tief und genau analysieren.
Super spannend, super spannend. Also wenn ich nicht schon auf die 70 zugehen würde, würde ich mich als Assistent bewerben bei euch, aber vielleicht mache ich das irgendwann noch mal später. Darf ich aber trotzdem fragen, wie ist denn die Akzeptanz eigentlich? Also nicht nur in eurem Institut, sondern generell in der Pathologie. Gibt es, ich weiß, in anderen Fächern, auch in der Radiologie, gibt es teilweise noch Vorbehalte, teilweise sagt man, das muss viel schneller gehen. Also es gibt wie immer im Leben die ganzen Extreme. Wie ist es in der Pathologie, Alexander?
Ja, also wir halten ja, Juri und ich, reichlich Vorträge zu auch diesen Themen und da ist die Reaktion eher zurückhaltend, würde ich das bezeichnen wollen. Gibt es zum einen die Sorge, dass die KI in 10 Jahren die Pathologinnen arbeitslos macht. Das ist so dieses Worst-Case-Szenario, das so skizziert wird. Die andere Sorge ist, dass, sagen wir mal, dass das nicht bezahlbar sein wird, dass man quasi die Immunhistochemie ist ja, wie gesagt, Ende der 80er Jahre eingeführt, absolut Standard, jedes Pathologieinstitut hat das. Molekulare Analytik, es ging ungefähr 2004, 2005 los, das ist schon etwas, das hat nicht mehr jeder und AI haben momentan nur einige Universitätskliniker. Und da ist schon die Sorge in 10 Jahren, dass das etwas ist, wo dann also nicht mehr alle so mithalten können. Und so, also zusammengefasst, aus meiner Perspektive ist momentan eher ein bisschen Sorge und Zurückhaltung bei dem Thema angesagt. Ich persönlich sehe das vollkommen anders. Die KI wird uns begleiten und ich kreiere und gestalte diese Zukunft lieber aktiv mit, als so mich von dieser Zukunft quasi überrollen zu lassen. Also ich habe da eine ganz andere Einstellung.
Absolut. Das ist einer der Gründe auch, warum ich diese Podcast-Staffel mache, weil ich versuchen möchte, auch in den verschiedenen Bereichen, wo KI in der Krebsmedizin zum Einsatz kommt, Ängste zu nehmen und eher Hoffnung zu machen, auch darauf hinzuweisen, dass das eine positive Entwicklung ist. Und ich halte eben gerade auch die Anbindung all dieser Tools an die universitäre Forschung für obligat, egal in welchem Fach, ob es ein klinisches Fachgebiet ist, ob es bei euch in der Pathologie ist oder in der Radiologie. Es muss mit wirklich sorgfältigen Forschungsprogrammen begleitet werden. Dann wird Evidenz generiert. Dann können wir uns alle darauf verlassen, dass da, wo KI draufsteht, auch berechtigterweise Qualität draufsteht und mit angeboten wird. Und dann nimmt das, glaube ich, automatisch auch Ängste. Aber das ist eine wichtige, ich sag mal, auch gesellschaftspolitische Aufgabe, die wir alle haben, das Ganze vernünftig zu begleiten und immer wieder zu erklären. Ich freue mich schon auf den nächsten Podcast mit euch beiden. Ganz kurze Prognose. Was glaubst du, Alexander, wo digitale Pathologie an eurem Institut in Köln in 5 Jahren sein wird, speziell?
Etablierung in der täglichen Routine, dass, sagen wir mal, alle histopathologisch tätigen Pathologinnen im Haus an der Diagnostik teilhaben und dass einzelne Programme, die wir selbst entwickelt haben, in der Routine-Diagnostik Anwendung finden. Ein Beispiel: Regressionsbestimmung bei Zustand nach neoadjuvanter Therapie, die praktische Anwendung findet. Also tägliche Anwendung der digitalen Analytik plus eigenentwickelte Programme ebenfalls in der Routine.
Ja, dann danke ich euch ganz, ganz herzlich für diesen ersten Podcast im Jahre 2024. Meine Damen und Herren, das waren Professor Quaas und Privatdozent Tolkach, beide aus dem Institut für Pathologie der Universität zu Köln. Ich danke euch beiden ganz herzlich und euch toi, toi, toi.
Herzlichen Dank.
Und meine Damen und Herren, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Onco 3.0 zur Zukunft der Krebsmedizin. Eine Produktion der Onco-Consult Overkamp GmbH Berlin in Zusammenarbeit mit Mario Lorek. Meine Website erreichen Sie unter friedrichoverkamp.com.